Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit den Kinderärztinnen Katrin Jessica. Wir sprechen circa einmal pro Woche über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was das für unseren Beruf bedeutet. Heute ist die Apothekerin und gleichzeitig Inhaberin zweier Apotheken in Gettorf, Carola Kolbe, bei uns zu Gast. Mit ihr besprechen wir unter anderem die Herausforderungen und Risiken als Unternehmerin in der Apothekenbranche in der heutigen Zeit. Wir sprechen über Personalprobleme, über die ständigen neuen Vorgaben der Gesundheitspolitik, die es zu erfüllen gilt. Und am Schluss gehen wir noch kurz auf die kommenden Lieferengpässe ein. Besonders spannend und inspirierend dabei fand ich, wie sich die Honorierung bzw. der Verdienst der Apotheker zusammensetzt. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast ein paar Ungereimtheiten zwischen Ärzten und Apothekern aufklärt haben und eine bessere Zusammenarbeit in der Zukunft schaffen können. Viel Spaß nun erstmal beim Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Gesundheitszone. Heute haben wir als Gast Carola Kolbe, die ist Apothekerin, hat auch Jura studiert, ist auch wichtig wahrscheinlich in dem Job, und ist Inhaberin von zwei Apotheken in Gettorf. Genau, erzähl doch einfach mal, Carola, ja, wie dein Arbeitsalltag so aussieht, was du so machst die ganze Zeit und wie es aktuell so läuft in den Apotheken.
Ja, hallo. Erstmal danke, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich hoffe, wir werden jetzt die nächste halbe Stunde viele sinnvolle Sachen uns erzählen und vielleicht auch ein paar Sachen aus dem Weg räumen können, ein paar Sachen erklären können oder so, die gerade so zwischen Arzt und Apotheker immer fraglich sind. Ja, als Apothekeninhaber hat man tatsächlich gar nicht mehr so viel damit zu tun, was man als angestellter Apotheker macht, weil man sich eher um die betriebswirtschaftlichen Sachen kümmern muss. Um natürlich die ganzen Sachen, die mit Steuern zu tun haben, die mit Löhnen und Gehältern zu tun haben, Personalplanung und sowas. Und das ist natürlich auch tatsächlich nach dem Studium so ein kleiner Praxisschock, den man dann hat, wenn man eine Apotheke übernimmt, weil pharmazeutische Sachen von einem selber gar nicht mehr so gefragt werden. Nichtsdestotrotz muss man sich immer up to date halten, damit man ja auch den angestellten Apothekern immer Rede und Antwort stehen muss. Man muss ja im Zweifelsfall auch alles verantworten, was da passiert. Aber man sitzt doch viel mehr im Büro und plant und macht Betriebswirtschaft und steuerrechtliche Sachen. Das war auch der Grund, warum ich eben Jura rangehängt habe, weil ich gedacht habe, dass mir das halt dann doch sicher helfen wird. Und das ist auch tatsächlich so.
Ach krass, und da hast du Jura noch hinten dran studiert und dann die Apotheken übernommen oder umgekehrt?
Gemischt sozusagen.
Gemischt, okay, ja, krass.
Ich musste nach dem Studium sofort in die Apotheke rein, weil mein Vater sehr krank war und Unterstützung brauchte. Deswegen war für mich eine Doktorarbeit nicht drin. Und deswegen habe ich dann überlegt, was ich noch machen kann als sinnvolle Ergänzung. Und von BWL war ich ein bisschen abgeschreckt und habe dann tatsächlich in Kiel angefangen, noch Jura zu studieren.
Und kannst du kurz erzählen, damit man eine Vorstellung hat, wie das bei dir aussieht? Also hast du eine Apotheke oder mehrere und wie viele Angestellte hast du? Ja, wie ist das da? Wie stellt man die an? Also ich meine, wir zum Beispiel bezahlen die ja nach Tarif. Da gibt's ja dann immer wieder die Erhöhung und solche Sachen, wie das so aussieht.
Ja, also ich habe eine Apotheke, die als Hauptapotheke läuft, und eine Filiale. Dafür musst du einen Filialapotheker beschäftigen. Der läuft natürlich außertariflich. Der hat natürlich deutlich mehr. Der hat aber auch deutlich mehr Aufgaben. Sonst ist es so, wir haben ja drei Apothekenberufe. Apotheker, dann PTA, die technischen Angestellten, die auch im Labor, Rezeptur und im Verkauf vorne arbeiten dürfen. Und die kaufmännischen Angestellten, die wirklich nur hinten den kaufmännischen Teil machen, der aber heute extrem wichtig ist. Und wir haben so ein bisschen schwankend Personal, wie das momentan so ist. Wir sind so 25 bis 30 Köpfe, je nachdem mehr Halbtagskräfte, mehr Ganztagskräfte, wie das halt gerade so aussieht. Inklusive aber Warefahrer und Reinigungskraft, also alles, was so dabei ist, sind dann so 30 Leute.
Und wenn du jetzt mal so ein bisschen vergleichst, ich weiß nicht, wie lange hast du die Apotheken jetzt schon insgesamt?
Also die Hauptapotheke, die Hirschapotheke, habe ich jetzt seit 15,5 Jahren.
Ja, krass.
Und die Marktapotheke habe ich dann ab Januar 10 Jahre.
Ja, und wenn man jetzt mal so den Anfang vergleicht und dann die Entwicklung ja bis hin zu heute aktuell, also so die Veränderungen, die wir halt miterleben mit der ganzen TI, mit dem ganzen Dokumentation, was da alles so mehr geworden ist, ist es in den Apotheken ähnlich, dass eigentlich alles immer nur, ja, für uns gefühlt schwieriger und anstrengender wird?
Aufwendiger?
Ja.
ne, aufwendiger, ja, auch schwieriger. Und die Neuerung, finde ich, kommen in viel kürzeren Abständen. Mhm. Also das ist auffällig. Ne? Als das damals mit Sekurform angefangen hat, jetzt haben wir halt alles nur noch die E-Rezepte, ne? Und dann die ganzen Neuerungen, die kommen jetzt, der Card-Link, vorher dann die KIM-Adressen und so, das ist ist viel schneller, ne, im Ablauf. Du hast sehr viel mehr, was du dich kümmern musst, auch um technische Fragen, dass das alles funktioniert.
So in technischen Fragen habt ihr da auch so eine, ich sag mal, Apothekerverwaltungssoftware oder so, so wie wir das haben als Programm, in dem wir schreiben? Ich weiß nicht, gibt es da so Anbieter, die das auch so für sich einfach in Anspruch nehmen und Monopole bilden?
Ja, also es gibt, würde ich sagen, so eine Handvoll gute Apothekensoftware. Mhm. Da musst du dir halt ein System halt aussuchen, auf das du dich dann halt einschießt. Und damit wird eigentlich sozusagen alles gemacht. Hast aber natürlich immer das Problem, dass du eigentlich immer einen guten Support brauchst. Und das ist schwierig. Mhm. Also wenn du da anrufst, ist immer sehr, sehr unterschiedlich, ob du da Schnellhilfe bekommst oder nicht. Viele Sachen muss man jetzt auch ein bisschen alleine regeln können. Und da bin ich immer ganz froh, wenn ich dann ein paar Kollegen in der Apotheke habe, die da auch so ein Händchen für haben.
Ja, das kennen wir tatsächlich, ne?
Ja.
Das ist bei uns genauso. Ich würde tatsächlich mich mal interessieren, also es ist ja so, das wissen wir wahrscheinlich hier alle, die wir sitzen, es ist ja immer so eine Sache zwischen Arzt und Apotheker. Und ehrlich gesagt würde ich es eigentlich ganz schön finden, wenn wir den Podcast heute dafür nutzen, das auch mal so ein bisschen aufzulösen, weil ich es manchmal ein bisschen schade finde, wenn von Kollegen auch mal kommt, ah ja, der Apotheker verdient ja jetzt so und so viel an dem Medikament und wir kriegen nicht so viel. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen für die, die zuhören, auseinanderklabüstern. Also wie es denn jetzt ist, du bekommst ein Rezept von uns. Was bekommst du dafür? Wie wird das alles sozusagen abgerechnet, damit man das vielleicht mal so ein bisschen auflösen kann?
Ja, also das ist tatsächlich fast ein bisschen kompliziert, wie man das berechnet. Also es ist ganz generell erstmal so, dass du für jedes verschreibungspflichtige Arzneimittel, was du vorne im Handverkauf berätst und verkaufst, bekommst du 8,35 Euro als Fixaufschlag. Diese 8,35 Euro werden nachher wieder momentan um 2 Euro vermindert. Das ist ein Kassenrabatt, eine Form von Zwangsrabatt, der von der Krankenkasse wieder abgezogen wird, war bis 23 bei 1,77, ist jetzt auf 2 Euro erhöht worden für 2 Jahre, um die Corona-bedingten Mehrausgaben der GKV wieder teilweise rückzufinanzieren. Also hast du 6,35 Euro für die Tätigkeit vorne, für die Abgabe und Beratung.
Und da ist es auch egal, welche Krankenkasse das ist?
Ja.
Das ist allgemein für alle. Okay.
Ja, genau. Ja. Und dann kommt noch zusätzlich dazu bei der Berechnung, dass du für den kaufmännischen Teil, für das Lagerrisiko, für die Vorfinanzierung, für die Querfinanzierung im Lager, wenn Sachen theoretisch verfallen oder durch Rabattartikelwechsel dann nicht mehr verkäuflich sind, ist auf jedes verschreibungspflichtige Medikament nochmal 3% Aufschlag auf den Einkaufswert.
Mhm.
Dann hast du zusätzlich noch kleinere Aufschläge. Da sind jetzt nochmal so 20 Cent Aufschläge, die dann auch wieder rückgezahlt werden für den Notdienstfonds. Das bleibt aber auch nicht beim Apotheker. Das wird dann erstmal weitergegeben, weil die Apotheker später, je nachdem wie viel Notdienst sie machen, nochmal eine Rückfinanzierung bekommen. Und für pharmazeutische Dienstleistungen gibt es da auch noch einen kleinen Aufschlag. Der wird aber auch wieder nachher später an den Nacht- und an den weitergereicht.
Mhm.
Das bleibt nicht beim Apotheker.
Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt mal konkret ein Beispiel nehmen, betrifft jetzt ja uns Kinderärzte, die neue RSV-Impfung, über die jetzt ja alle sprechen, da kriegen, sollen wir ja im Moment gerade 8,95 Euro kriegen für die Impfung quasi, dann einen Zuschlag von 4 Euro für die Beratung, was ja dann aber, wenn du geimpft hast, wieder abgezogen wird.
Ja.
Und dann ja alle Kollegen jetzt irgendwie, ich weiß nicht, in den Kreisen, in denen wir so sind, geschrien haben, ja, die Apotheker kriegen aber dann für das Rezept irgendwie 19 Euro. Das setzt sich dann aber aus der quasi Höhe der, also das durch das teure Medikament zusammen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, genau. Du bekommst für das, was du pharmazeutisch machst, Also auch die Beratung, die Abgabe, alles, was damit zusammenhängt, kriegst du eben diese 8,35 Euro, wovon wieder 2 Euro abgezogen werden. Und was du hast, ist eben, weil das ein sehr teures Medikament ist, für diese Querfinanzierung im Warenlager und dieses Risiko, weil wir müssen ja nun auch teilweise monatelang vorfinanzieren, hast du diese 3%. Die haben aber nichts mit der Beratung und dem Pharmazeutischen zu tun, sondern das ist wirklich für den kaufmännischen Teil. Das ist deswegen natürlich immer ein bisschen schwer zu vergleichen, weil diese Vorfinanzierung, dieser kaufmännische Teil, der entfällt in der Arztpraxis natürlich.
Ja, genau. Und das Geld musst du ja irgendwo vorhalten, ja? Also das hast du dann mit der Bank irgendwie vereinbart oder wie muss ich mir sowas vorstellen? Also naja, also ich meine, wenn du da hunderttausende von Euro vorfinanzieren musst.
Ja, das ist so. Du hast natürlich ein gewisses Warenlager immer da. Mhm. Das ist heute, also es ist je nach Apotheke unterschiedlich, aber mit unter 100.000 kannst du gar nicht arbeiten. Pro Apotheke, also du wirst irgendwas mit zwischen 200.000, 300.000 Warenlager haben pro Apotheke, wenn sie gut läuft. Dann musst du natürlich Produkte, die du nicht ständig an Warenlager hast, teure Produkte, die kaufst du, finanzierst die vor und kriegst sie dann im besten Fall einen Monat, vielleicht aber auch erst 2 Monate später halt dann rückerstattet von der Krankenkasse. Und dann hast du natürlich, wenn du Glück hast, musst du nicht in dein Dispo gehen, dann kannst du das alles so bezahlen, dann hast du wenigstens keine Dispozinsen. Wenn du einen Monat hast, wo du mal sehr viel bezahlen musst, also der gefürchtetste Monat ist immer der September, wenn der ganze Grippeimpfstoff kommt, der muss ja auch erstmal finanziert werden. Das sind jetzt so bei meinen Apotheken über 100.000 auf jeden Fall, die ich dann zahlen muss vorab. Und nein, Grippeimpfstoff kriegst du ja eh nur pro Packung 1 Euro. Das ist dann sowieso eigentlich ein leidiges Thema. Aber das musst du halt immer, ja, das musst du vorfinanzieren können. Und dann natürlich hast du das Risiko, in schlechten Monaten könntest du in dein Dispo rutschen.
Und nehmen wir jetzt mal an, du bist in diesem Dispo, genau, und dann komme ich und sag so, keine Ahnung, ich brauche jetzt hier nochmal das teure Medikament für meine Tochter, kostet auch nochmal eben irgendwie so 2.000-3.000 Euro. Genau, dann machen das dann alle Apotheken, dass sie in ihr Dispo gehen. Oder eben sagen so, was weiß ich, nicht lieferbar, versuchen Sie es mal irgendwie da und da, vielleicht haben Sie es da gleich, dann muss ich es nicht bestellen. Also
rein rechtlich haben wir ja Kontrahierungszwang in der Apotheke. Ja. Das heißt, wenn ich liefern kann, muss ich liefern, ne? Gibt's keinen Grund, das abzulehnen. Ich kann mir aber schon vorstellen, wenn du keine Möglichkeit hast, das mehr zu bezahlen und die Bank gewährt dir auch kein größeres Dispo mehr, womit willst du es dann vorfinanzieren, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere dann auch sagt, ich kann es mir schlichtweg nicht mehr leisten und ich bitte die Leute dann auf höflich, vielleicht doch einfach mal zu einer Apotheke zu gehen, die noch nicht so viel Hochpreise haben im Monat.
Ja, ist so ein bisschen, haben wir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, wie bei uns, wenn die Infektwellen rollen und man hat wirklich auch Kinder, die irgendwie dann im Quartal, ich sag jetzt einfach mal, das 5. oder 6. Mal vor einem stehen, steht man ja auch vor der Frage. Ich gucke die jetzt an. Natürlich, wenn die wirklich krank sind, will ich die angucken, muss ich die angucken. Das ist auch mein Job, das steht außer Frage. Aber letztlich ist es so ein bisschen vergleichbar. Gewinn machen wir damit natürlich nicht, ne? Also meine Chefin bezahlt trotzdem meine Arbeitszeit und ich habe auch noch nie in meinem Leben ein Kind weggeschickt. Aber es gibt bestimmt Praxen, die das einfach aus wirtschaftlicher Sicht machen müssen, weil es einfach nicht mehr geht. Ne? So ein bisschen so ähnlich, hört sich für mich an.
Also wir selber haben jetzt das große Glück, dass wir in der Situation noch nie gewesen sind. Wir sind natürlich jetzt auch 2 Apotheken.
Die und du hast Jura studiert.
Eng miteinander.
Und BWL wahrscheinlich.
Nee, um Gottes Willen, für mich nicht gut geeignet. Aber wir haben natürlich 2 Apotheken. Das heißt, ich kann ja auch mal querfinanzieren. Ne? Wenn ich sehe, jetzt in der einen Apotheke sind jetzt ganz viele teure Uniklinik-Rezepte gekommen oder sowas, dann kann ich mir mit der anderen Apotheke ja auch mal aushelfen. Und wir haben einfach auch das große Glück einfach, dass wir in dieser Situation noch nicht sind. Das ist aber gerade in Stadtapotheken in letzter Zeit doch, dass es immer mehr auftritt, dass die Leute Probleme haben, diese hochpreisigen Sachen noch irgendwie vorzufinanzieren. Das hören wir halt immer mehr.
Genau, das heißt dann eigentlich, das hatten wir jetzt vorhin auch schon mal ganz kurz angerissen, wenn ich dir jetzt ein Rezept bringe, also meine Tochter zum Beispiel kriegt ein Rheumamedikament, das kostet ein paar tausend Euro, verdienst du eigentlich nicht was da dran. Also das war immer so mein Gedanke, dass ich denke, ja gut, in welche Apotheke gehe ich jetzt denn und bringe das Rezept, vielleicht haben die ja was davon. Also das ist aber nicht der Fall.
Nein, es ist natürlich so klar, du hast nicht nur diese 6,35, davon könnte man natürlich nicht leben, das ist klar. Aber du hast diese 3%,
die,
wenn alles gut läuft, dann natürlich dir doch was bringen, auch für das Querfinanzieren im Lager. Du hast halt nur dieses große Risiko, was du dann mitschleppst. Also erstens das Vorfinanzieren, dann muss man natürlich immer bedenken, auf 3 Jahre eine Retax könnte noch kommen. Mhm. Beim Hochpreiser tut das natürlich auch viel mehr weh als beim...
Was bedeutet Retax einmal kurz?
Das bedeutet, dass wenn die Krankenkasse die Rezepte kontrolliert im Nachhinein, dass die die Möglichkeit haben, auch bis 3 Jahre im Nachhinein zu sagen, dass da formelle Fehler zum Beispiel drin sind oder andere Dinge, weswegen sie dann teilweise oder voll das Medikament absetzen und nicht bezahlen. Und dann wird dir das Geld wieder abgezogen.
Krass. Okay, dann wird man als Apotheker in Anführungsstrichen bestraft und als Arzt vielleicht auch noch. Ja, weiß man nicht so genau. Aber ihr werdet dann auch quasi, wenn ihr das nicht regelkonform irgendwie überprüft habt oder abgegeben habt oder... Also man macht es ja besten Wissen und Gewissens, aber klar, es ändert sich super viel, was irgendwie zugelassen ist. Dann könnt ihr genauso in Regress kommen wie ein Arzt.
Genau.
Okay.
Bei uns nennt sich das dann Retax. Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen, es ist ein bisschen mildert worden. Mhm. Wir haben ein Schiedsverfahren gehabt, aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem so, dass gerade Formalien auf Rezepten früher, jetzt ist es ein bisschen abgemildert, aber auch noch da. Aber gerade die Formalien waren der Klassiker für die Krankenkasse, um Grund zu haben, nicht zu bezahlen oder teilweise nicht zu bezahlen. Und das hat teilweise sehr, sehr teuren Regress dann verursacht.
Kannst du mal ein Beispiel nennen für so eine Formalie? Gibt es da so ein typisches, was dir, vielleicht fällt dir was ein?
Also jetzt ist es abgemilderter, aber früher waren die Klassiker sicherlich Vorname des Arztes.
Okay.
Telefonnummer des Arztes.
Okay, krass.
Solche Sachen, ne? Oder auf Betäubungsmittelrezepten, wenn da nicht da die Gesamtdosis nochmal drauf erwähnt worden ist. Solche
also
Dinge.
Eigentlich Schikane auch so ein bisschen, ne? Also Betäubungsmittelgesetz nicht, aber irgendwas wie Vorname oder genau, da wird dann gesucht.
Ja, es wird gesucht. Ja. Dafür sind ja extra externe Firmen dann teilweise auch beauftragt, die da prüfen, um irgendwas rauszuholen, ne?
Mhm.
Das ist natürlich auch klar, gutes Geld für die Krankenkasse, wenn die dann da nicht bezahlen müssen, ne?
Und du hast jetzt gesagt, genau, dass wenn man da an seinem Dispo ist und auch nicht mehr viel vorfinanzieren kann, erklärst du dir daher auch so ein bisschen dieses Apothekensterben oder dass jetzt so viele Apotheken schließen? Ist das mit ein Grund oder ist es Personalmangel? Ich weiß nicht.
Vielleicht auch die Online-Apotheken, was sagst du dazu?
Ja, ich glaube, da kommt viel zusammen. Also wir haben natürlich extreme Personalprobleme auch. Es kommt wenig Personal nach, PKA-Ausbildung. Ich glaube, in ganz Schleswig-Holstein, früher waren das mehrere Berufsschulen, die das ausgebildet haben. Jetzt gibt es in Neumünster nur noch eine einzige Klasse mit, ich glaube, 7 Schülern für ein ganzes Jahr. PTA-Ausbildung ist teilweise eine der letzten Ausbildungen, wo man noch selber mit die Ausbildung bezahlen muss. Ist deswegen natürlich auch nicht unbedingt bei jedem beliebt. Und im Apothekerbereich werden einfach weniger Leute fertig und viele gehen dann auch einfach in die Industrie. Das ist sicherlich ein Problem. Dann klar, Onlinehandel, was du angesprochen hast, sicherlich auch, weil wir in der Apotheke eine absolute Mischkalkulation haben. Wir haben Sachen, wofür wir übermäßig im Verhältnis eher gut verdienen und dann andere Sachen, wo wir einfach das Minusgeschäft ist. Das hat die ganze Zeit funktioniert, solange man einfach von allem was hatte. Aber seit der Onlinehandel die guten Produkte für uns sozusagen abgreift und für uns die Sachen vermehrt überbleiben, die entweder mit einem hohen Risiko sind oder die einfach schlichtweg nicht auskömmlich dann honoriert sind, dann funktioniert die Mischkalkulation natürlich nicht mehr. Das ist sicherlich auch ein Problem. Und was sicherlich dazu noch beiträgt, ist, dass wir jetzt, weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Im Februar gab es ein Urteil, ein Skonto-Urteil, dass der Apotheker vom Großhandel und vom pharmazeutischen Hersteller kein Skonto bekommen darf auf verschreibungspflichtige Medikamente, was aber seit Jahrzehnten so gehandhabt wurde, dass für schnelles Bezahlen hast du dann eben auch Skonto bekommen. Das ist gestrichen worden. Im April gab es dann...
Mit welcher Begründung?
Einfach, dass das in der Arzneimittelpreisverordnung nicht vorgesehen ist.
Okay.
So, und das im April war dann die Begründung vom BGH rausgekommen, in dem auch klar gesagt wurde, es ist in der Arzneimittelpreisverordnung nicht vorgesehen, aber die haben der Politik mit auf den Weg gegeben, dass man daran was ändern müsste, weil es ja auch nicht sein kann, dass die Apotheker auf Diskonto angewiesen sind, um leben zu können, sozusagen. Mhm. Von der Politik wird aber nichts gemacht, also wir hören zurzeit nichts. Und das sind hohe Summen, die da halt wegfallen. Also wenn man mehrere Apotheken hat, dann redet man schon über Summen von 60 bis 120 20.000 Euro im Jahr, die dann im Ertrag fehlen.
Mhm. Ja,
und das ist sicherlich auch nochmal, weswegen sich die Spirale noch schneller dreht, weil man jetzt sozusagen noch weniger Luft hat. Mhm. Und es ist auch so, als ich angefangen habe, da war so ein Standard-Apothekenergebnis immer so 8% ungefähr Ertrag vom Umsatz.
Mhm.
Und heute ist es so, wenn du 4-5% hast, dann bist du schon gut dabei. Mhm. Und das ist was, was auch in der Politik nicht so zur Kenntnis genommen wird, dass Umsatz nicht Ertrag ist. Mhm. Nur weil der Umsatz steigt, weil die Medikamente halt teurer sind, ist es nicht so, dass unterm Strich mehr überbleibt.
Ja.
Und da wir jetzt auch diese Festvergütung, die wir haben im verschreibungspflichtigen Bereich, die jetzt seit deutlich mehr als einem Jahrzehnt nicht angepasst worden ist, wenn man da mal überlegt, was wir an Inflation haben, alle spätestens 2 Jahre steigen die Tarife.
Ja.
Und in vielen Orten wird auch deutlich über Tarif bezahlt, einfach damit man überhaupt noch Leute bekommt. Das passt alles nicht mehr zusammen. Mhm. Und da sind dann auch viele, die eben dann sich das nicht mehr leisten können und dann nicht mehr ihre Betriebe weitergeben können, weil der Durchschnittsapotheker, Selbstständiger ist deutlich über 50. Und jetzt sind es immer mehr Betriebe, die sich aber einfach nicht mehr lohnen, weiterzugeben. Und das kommt dann auch noch dazu.
Naja, dann darf man ja auch nicht vergessen, also ich meine, es ist ja schon parallel zu uns quasi, finde ich. Deswegen sollte man sich ja mit den Apothekern eigentlich gut verstehen, weil es ist ja genauso bei uns, ja. Also wir hatten wieder eine Tariferhöhung für die MFAs, wo man natürlich immer mitgeht, weil man das Personal halten will, aber ich bekomme pro Patient ja auch nicht mehr Geld. Na, unsere Privatabrechnung ist seit 1900, was hatten wir gesagt, Katrin? 76 nicht mehr geändert oder was auch immer. Das ist ja echt parallel, würde ich sagen. Ja,
also genau.
Schon.
Und man gönnt den Kollegen ja, weiß Gott, das Geld, ne? Weil auch für die ist die Inflation ja da und da möchte man das ja eigentlich auch machen, aber man kann nur verteilen, was man auch hat. Ne?
Mhm. Und ich sag mal, wie versuchst du da so zu überleben? Also gibt es da irgendwie Taktiken, die man anwendet? Wuselt man sich irgendwie so durch? Spart man Personal ein? Geht das überhaupt? Genau, also irgendwas muss man ja machen.
Also ich laufe zurzeit mit weniger Personal, als ich das vorher getan habe.
Mhm.
Das aber nicht ganz freiwillig. Das liegt auch jetzt in unserem speziellen Fall daran, dass wir jetzt so ein bisschen Probleme im Schienenersatzverkehr haben. Dadurch, dass die Leute jetzt mit dem Zug und mit der Bahn nicht mehr richtig nach Gettorf kommen können. Da fallen mir jetzt schon ein bisschen Kollegen weg. Ansonsten versuche ich tatsächlich so ein bisschen auszugleichen, was ich halt leisten kann. Das heißt, Lohnbuchhaltung ist nicht mehr bei meinem Steuerberater. Das machen wir alles selber jetzt im Haus. Da spare ich mir natürlich dann was ein. Und jetzt bin ich Gott sei Dank noch nicht an dem Punkt, dass ich jetzt überlegen muss, dass ich jetzt zum Beispiel für unseren ganzen Botendienst oder so noch extra Kosten erheben muss oder sowas einschränken muss an Service. Aber das wäre so das Nächste, wo man dann drüber nachdenken muss. Ne?
Nehmt ihr gar nichts für Botendienste oder so? Ist das quasi mit dabei, wenn man, oder ich habe das noch nie in Anspruch.
Also früher war es komplett kostenlos.
Mhm.
Mittlerweile ist es so, dass die Krankenkassen ein bisschen dazugeben. Das ist so die Botendienstpauschale, aber das gilt natürlich nur für GKV-Patienten und für Privatversicherte oder wenn du dir jetzt irgendwie Nasenspray bestellst oder so. Bisher nehmen wir noch nichts für einen Botendienst. Aber wenn das so weitergeht, müssen wir natürlich auch drüber nachdenken, weil jetzt in unserem speziellen Fall, wir sind ja Landapotheken, die Fahrer fahren 8 Stunden am Tag, wir fahren über 100 Kilometer.
Ja.
Und wenn man das natürlich alles
bei den
kostenlos macht, genau, Auto und Fahrer finanzieren und so, das geht nachher alles nicht mehr. Deswegen, es ist natürlich alles nachher am Ende zulasten des Patienten. Sei es so, dass ein hochpreisiges Arzneimittel nicht mehr besorgt werden kann, sei es, dass er Gebühren zahlen muss für einen Botendienst, dass Rezepturen ewig und 3 Tage dauern, weil man niemanden mehr hat, der sie machen kann. Und all solche Dinge. Also ganz am Ende trifft es dann natürlich auch den Patienten. Mhm.
Ja. Genau, und so wie ich verstanden habe, ja, aber auch irgendwie den Apothekeninhaber, also in dem Sinne dich mit der Mehrarbeit, ne? Also ich meine, ich sehe das zum Beispiel auch bei meiner Chefin, die macht halt auch mehr und mehr selbst, ne? Und rund um die Uhr gefühlt. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber du hast ja wahrscheinlich auch, keine Ahnung, 60-Stunden-Woche? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nicht so extrem, aber.
Doch, ich würde sagen, das kommt so hin. Also man merkt es gar nicht so richtig, wenn man sich die Arbeit mit nach Hause nimmt. Also ich habe jetzt auch noch 3 Kinder und man hat dann aber tatsächlich, dann sitzt man am Wochenende, macht abends, und tut. Ja. Und wenn man nur den Kassenabschluss macht oder Monatsabschlüsse dran sitzt, die Steuerberater Sachen zu Hause vorbereitet oder so. Aber anders würde ich es jetzt auch nicht mehr schaffen.
Mhm. Naja, und dann hat man ja auch noch das Risiko, ne? Das hatte der eine Kollege in dem einen Podcast ja so nett formuliert, der ja irgendwie darüber berichtet hat, dass ja auch die Einzelpraxen irgendwie nicht mehr bei uns jetzt quasi Zukunft haben. Du hast ja auch einfach noch das Risiko. Also du bist selbstständig und wenn du krank wirst, dann hast du halt irgendwie Pech gehabt, ja? Angestellt ist ja immer noch was anderes dann zu arbeiten. Das finde ich, darf man ja auch nicht unterschätzen tatsächlich.
Ja, man haftet natürlich voll auch, durch. Ja. Ne? Wir haben jetzt natürlich nur die Möglichkeit, als eingetragener Kaufmann oder als OHG eine Apotheke zu führen. Eine GmbH oder so geht leider nicht.
Was? Okay. OHG?
Ordentlicher Handelsgesellschaft. Aber das ist immer so, dass du mit deinem eigenen Kapital voll durchhaftest. Mhm. Und das ist natürlich ein hohes Risiko bei den Summen, die sich auch drehen. Also eine Durchschnittsapotheke dreht über 3 Millionen im Jahr an Ware. Das Risiko trägst du natürlich. Das ist sicherlich so.
Bringt der Job noch Spaß? Das ist bei uns ja zumindest so, oder bei mir. Ich bin angestellt, aber ich denke auch, wenn ich nicht angestellt wäre, ist das schon immer noch mein Traumjob. Also ich würde immer wieder sagen, ich würde Kinderheilkunde gerne als Beruf wählen. So. Und ich mache den Job ja auch. Also ich bin ja auch am Patienten. Und wie ist das bei dir? Denkst du dir, vielleicht hätte ich nur Jura studieren sollen oder dazu noch BWL? Also inwieweit ist das noch der Beruf, der dir auch so Spaß bringt? Oder ist das mehr so ein Unternehmen? Ich weiß nicht.
Ja, also als ich Pharmazie studiert habe, habe ich das gemacht. Klar, in dem Wissen, meine Eltern haben Apotheken. Sonst hätte ich sicherlich eher Medizin studiert vom Interesse her. Habe damals aber gesagt, okay, ich mache Pharmazie. Und es ist ja auch als Naturwissenschaft und es ist ein spannendes Studium und es ist auch ein anstrengendes Studium. Der Praxisschock kam dann, als ich in der Apotheke gelandet bin und gerade sehr schnell meinem Vater entlasten musste. Deswegen auch sehr schnell in diese Chefrolle eingetreten bin. Von der habe ich mich so ein bisschen erholt. Aber es ist schon so, es ist natürlich nicht der Traumjob. Mhm. Ja, man hat natürlich nicht eine Naturwissenschaft studiert, um eigentlich rein wirtschaftlich zu arbeiten. Nichtsdestotrotz ist es so, ich bin eigentlich auch gerne selbstständig, sage ich ganz ehrlich. Ich finde es auch schön, selbstständig zu sein, dass man auch so ein bisschen seine Ideen umsetzen kann. Auch dieses selbstständige Arbeiten, das gefällt mir schon. Aber es ist natürlich so, wenn es in eine Richtung läuft, dass man dann Existenzängste bekommen muss. Jetzt habe ich das große Glück, dass ich an dem Punkt noch nicht bin. Aber wenn ich sehe natürlich auch, wie es runterrauscht. Und wenn ich dann links und rechts gucke und sehe, wie in Nachbarorten dann die Apotheken dicht gemacht werden und was mir Kollegen dann erzählen. Also so weit entfernt sind wir davon auch nicht, dass wir jetzt sagen können, uns kann es ja nicht treffen. Mhm. Und was man natürlich immer machen muss, man muss sich so einen Plan B überlegen, ne? Was tut man, wenn es nicht mehr läuft und damit man eben dann rechtzeitig die Reißleine zieht und nicht, das ist glaube ich bei vielen Kollegen dann ein Problem, dass man das nicht wahrhaben will und dass die dann im Endeffekt zu spät sind mit den Gegenmaßnahmen oder so und dann voll in eine Insolvenz reinlaufen. Also wir haben selber einen Kollegen eingestellt gehabt zwischendurch, der in eine Insolvenz gegangen ist, völlig eigentlich unverschuldet. Der ist in seinem Büro mit einem Schlaganfall vom Stuhl gefallen, musste dann in die Reha. Und als er aus der Reha wiederkam, war seine Apotheke sozusagen nicht mehr existent. Da wurden dann Rezepte nicht weggeschickt und. Und du kannst sie später nicht mehr abrechnen. Und dann war er plötzlich mit seinem ganzen Vermögen gehaftet. Da ist sein Auto vom Hof gefahren. Und der war dann so 10 Jahre vor der geplanten Rente, war er plötzlich mittellos dann. Ne?
Und nochmal, wenn man jetzt sagt, man möchte das gar nicht mehr mit der Apotheke, wie ist das gehandhabt? Kannst du so eine Apotheke verkaufen? Kauft das überhaupt jemand? Also, oder gibt's so Übernahmen? Ich weiß nicht, wie läuft das? Also bei uns ist ja mit diesen Kassensitzen, das ist ja alles schon ziemlich reguliert. Ich weiß nicht, wie das bei Apotheken ist.
Also früher haben sehr, sehr viele Apotheker darauf spekuliert, dass sie ihre Apotheke sehr, sehr gut verkaufen können oder verpachten können und damit auch einen großen Teil der Rente finanzieren. Das ist zum Problem geworden, weil Apotheken sind nicht mehr gut verkäuflich. Die meisten Apotheken gehen innerhalb der Familie. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Apotheken, die verkauft werden, aber das müssen dann sehr gut gehende Apotheken sein. Hast du das Pech, dass deine Apotheke nicht so gut geht, dann wirst du dafür nicht mehr viel bekommen. Das ist so.
Das ist ja ähnlich wie bei den Ärzten, ne, die ja auch darauf gebaut haben, den Sitz gut zu verkaufen. Das ist ja heutzutage auch echt nicht mehr Standard. Ja. Und sag mal, ich habe nochmal eine Frage. Und zwar groß im Gespräch war ja, glaube ich, auch, weil ich glaube auch Herr Lauterbach sich das ausgedacht hatte, die Impfung in die Apotheken zu verlegen. Also viele Impfungen, Grippeschutzimpfung, all solche Sachen. Was macht ihr das? Also ist das für euch lukrativ oder ihr habt ja auch eine Verantwortung, habe ich mir dann überlegt, was passiert, wenn jemand da jetzt irgendwie drauf reagiert in der Apotheke auf so eine Impfung?
Dann rufe ich den Arzt.
Medikamente sind ja da. Ja,
genau. Verabreichen darf ich aber nicht. Ah, ja. Nee, aber also gelernt haben, die Schulung habe ich auch gemacht, meine Filialleiterin hat die auch gemacht. Wir haben auch die Sondersituation, dass nur Apotheker, die das gelernt haben, impfen dürfen. Also wir dürfen das nicht weitergeben an PTAs oder so, was glaube ich in den Praxen ja möglich ist. Mhm. Das zu delegieren, das dürfen wir nicht, macht nur der Apotheker. Ist deswegen natürlich für mich als Chef nur teilweise lukrativ, weil meine Apotheker ganz gutes Geld verdienen. Und wenn die das dann machen, sind die eine lange Zeit dann in der Beratung und so weg. Wir haben das gemacht, wir haben das für Corona gemacht, wir haben das für Grippe gemacht. Wir kriegen es im Moment nicht integriert, einfach schlichtweg in unseren Alltag, weil wir zu viel zu tun haben, um da noch Zeiten für anzubieten. Und es ist jetzt, ich glaube, bis Ende des Jahres ist es ja, glaube ich, gerade wieder entschieden worden, wie viel die Vergütung sein soll.
Genau, ja, das war, die war auch ja ein auch Thema wieder, unter den
genau,
Kollegen.
Genau, die war auch wieder Streitpunkt, so. Aber auch da ist es halt so, da in dieser Vergütung ist auch mal die 1 Euro wieder für den kaufmännischen Teil. Das ist nämlich eine Ausnahme. Bei Grippeimpfstoff kriegen wir pro Packung nur 1 Euro. Und für jede verordnete Zeile maximal 75 Euro. Deswegen gehen wir auch immer mal anfragen, ob die nicht so nett sind und dann nur 7-10er-Packungen in eine Reihe schreiben und aufs nächste Rezept dann nochmal.
Für jede verordnete Zeile auf dem Rezept?
Ja, maximal 75 Euro. Also wenn du mir 70 in eine Reihe schreibst sozusagen, dann kriege ich 70 Euro. Schreibst du aber
35 und 35 auf? Ich weiß gar nicht, gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ne?
Nee, die werden ja mal 10er gepackt.
Ja, okay.
Aber angenommen, du schreibst jetzt 200 auf in eine Zeile, kriegst du auch nur 75 Euro für.
Wer denkt sich sowas aus, bitte schön?
Ja, das macht keinen Sinn,
oder?
Das ist ja interessant.
Ja, deswegen machst du die ganz glücklich, die Apotheken, wenn du dann einfach zwei oder drei Rezepte schreibst.
Das heißt, eigentlich müssen wir viel besser zusammenarbeiten. Man bräuchte eigentlich so einen Apotheker-Ärzte-Stammtisch. Ja. Oder sowas.
Und mit den Zeilen, ist es denn auch so? Nehmen wir mal an, ich mache jetzt ein Rezept fertig für Nasenspray. Dann habe ich was vergessen. Dann mache ich nochmal eins für Ibuprofensaft. Das ist gut für euch. Oder geht es da nicht darum, um die Zeilen?
Nee, da geht das per abgegebener Packung.
In Ordnung. Okay, also bei.
Das aber ist eine Ausnahme bei Grippe.
Bei Grippeimpfstoff,
genau.
Habe ich verstanden.
Da ist das.
Und mit dem E-Rezept, ich weiß, das haben wir in einer Folge schon mal kurz angesprochen, aber ich glaube, ein paar Minuten haben wir noch. Aus deiner Sicht ist E-Rezept, also bei uns läuft es gerade überhaupt nicht. Also wir können es mal aus dem einen Arztzimmer irgendwie freigeben, dann aus dem anderen, dann kommt Fehlercode, weiß nicht, 508. Dann sind die Patienten schon weg, aber ich habe denen gesagt, ich mache das als E-Rezept fertig, dann geht's aber nicht, dann müssen die wiederkommen. Also momentan ist es desaströs und keiner weiß genau, woran es liegt. Genau, es liegt nicht an meinem Arztausweis.
Nee, wahrscheinlich am neuen Update. Ihr habt ja die gleiche Software genau wie wir, ja.
Aber wie ist das bei euch? Also, wenn ich jetzt bei euch bin, klappt das eigentlich immer ziemlich gut, aber ich sehe halt schon auch Leute, die da neben einem stehen und dann, völlig überfordert sind, weil die eben nichts in der Hand haben, ne? Also, weil die nicht wissen, was sie überhaupt verschrieben bekommen und so.
Also, manchmal klappt die Technik tatsächlich überhaupt nicht. Eine Zeit lang, das hat sich Gott sei Dank jetzt behoben, war der Anbieter, den wir auch hatten, der hatte morgens immer zwischen 8 und 9 Uhr Probleme. Da konntest du einfach nichts runterladen, ging nicht, ist immer abgestürzt. Da haben die jetzt nachgebessert. Also, wir können auch ab 8 Uhr dann schon E-Rezepte. Wir haben tatsächlich unsere Öffnungszeiten in der Hauptapotheke geändert, weil wir früher waren wir an den Arztpraxen, saßen wir dran, das ist keine Einkaufsstraße. Und da war das einfach so, die Ärzte haben die Rezepte rausgegeben und die Leute sind in die Apotheke gekommen. Mittags war da gar nichts los, da haben wir dann zugemacht und haben dann frühen Nachmittag wieder aufgemacht. Jetzt ist es so, da die Ärzte ja nicht mehr sofort freigeben, sondern erst zeitverzögert, passte das dann nicht mehr, weil die Patienten dann nämlich teilweise genau mittags dann kommen, weil es dann freigeschaltet ist. Also mussten wir da auch die Öffnungszeiten anpassen.
Interessant, ja.
Und sonst haben wir halt mit dem E-Rezept natürlich in gewisser Weise die Probleme, die ihr in den Arztpraxen halt auch habt. Wir haben natürlich auch immer das Problem, dass wir nicht erkennen können, wenn dann der Patient was mitbringt und wir sehen einfach nichts drauf, dann wissen wir nicht, was das Problem ist. Ist es schon bearbeitet? Ist es noch nicht freigeschaltet? Mhm. Also wir können dem Patienten immer nur sagen, dass wir nichts sehen. Das ist auch nicht so besonders hilfreich dann. Und wir haben jetzt natürlich vermehrt, seit ein paar Monaten haben ja Doc Morris und die Shop-Apotheke schon diesen Card-Link. Das heißt, die Patienten können ja schon seit, ich glaube, April oder so, die Rezepte dahin versenden.
Aha.
Und bis vor kurzem ging das nicht in die stationären Apotheken vor Ort. Also das geht jetzt erst los, dass die Patienten auch von zu Hause auch in die stationären Apotheken hier die Rezepte versenden können.
Und wie ist das
Aber
mit
wie
dem
funktioniert das ganz genau?
Der Card-Link? Oh, jetzt technisch.
Ja, nee, weil ich jetzt, meine, also du hast es da auf deiner Karte und wie schickst du das von deiner Karte an eine Online-Apotheke?
Ja, du musst deine App runterladen.
Ah, per App, okay.
Genau, und dann versendest du das und wenn alles gut läuft, dann landet das bei uns in der Software. Genau, das
und
läuft.
Sieht man das, dass das bei euch in der Software landet? Also, und dann muss ich trotzdem ja noch in die Apotheke gehen, oder nicht?
Oder du lässt es dir schicken.
Schicken, ja.
Dafür brauchen wir dann diese Chat-Funktion, damit wir dann die Beratung dann auch entweder übers Telefon oder halt über die Chat-Funktion machen können.
Ach so.
Nee, du musst die Beratung immer bieten, aktiv anbieten.
Ach so, ja.
Das ist verpflichtend. Deswegen wird man auch immer in der Apotheke gefragt, ob man noch Fragen hat oder weil wir nicht warten dürfen, bis der Patient fragt, sondern wir immer verpflichtet sind, Beratung aktiv anzubieten.
Ja. Und ihr verschickt das dann? In einem Umschlag oder wie jetzt? Also oder
nee, das E-Rezept wird dann in unsere Software übertragen
und das
abgerechnet.
Dann?
Nee, also ich bin ja keine Internetapotheke, ich darf nicht per Post verschicken, ich jag dann wieder meinen Boten los.
In Ordnung. Und das kostet nichts aktuell mit diesen Boten.
Von uns extra nicht. Mhm. Die GKV, die hat ja jetzt diese Botendienstgebühr, die sie bezahlen. Das ist aber auch erst in Corona gekommen, ne? Weil in Corona war halt einfach auch der Wunsch der Krankenkasse, dass die Patienten nicht zu viele Kontakte haben, dass sie nicht immer wieder zur Apotheke hinlaufen und da wurde diese Botendienstgebühr eingeführt.
Aber also, habt ihr da natürlich auch, sage ich jetzt einfach mal, Kunden verloren, weil das mit Doc Morris und so früher funktioniert hat oder nicht? Nicht merklich, weiß ich jetzt nicht.
Ich habe
nie von diesem Card-Link gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das überhaupt machen.
Also ich glaube, das nimmt so langsam Fahrt auf und ich glaube, es ist immer sehr unterschiedlich. Also ich glaube, die älteren Patienten und gerade auch multimorbide Patienten, Leute, die viele Medikamente brauchen, die auch immer mal Fragen haben, die sind immer ganz froh, wenn sie in die stationäre Apotheke gehen können. Wir haben ja auch immer die Möglichkeit, die in dem Kundenspeicher zu speichern und dann hat das den Vorteil, dass er auch frei verkäufliche, die man bezieht, auch immer auf Wechselwirkungen sofort mit abtastet.
Ja, stimmt.
Und das macht ja gerade bei vielen Interaktionen auch Sinn.
Und aber kontrolliert das dann bei der Online-Apotheke jemand? Das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. Du musst dann ja schon gucken, ob die Medikamente miteinander kompatibel sind. Da schaut doch keiner nach, oder?
Wer?
Wer denn?
Wäre mir jetzt nicht bekannt. Also nee. Mir wäre es nicht bekannt, wenn du das nicht in, also nicht in einer Bestellung hast, sondern mehrere Bestellungen hintereinander. Da bin ich überfragt,
ob die das da machen.
Ist dann
ja aber für den Patienten im Notfall auch wieder gefährlich, ne?
Ja, und wenn er natürlich Sachen bekommt und vielleicht stimmt was nicht, muss irgendwas retourniert werden oder so, ist natürlich auch viel Aufwand. Also multimorbide Patienten, die, glaube ich, suchen schon den Weg zur Apotheke. Und wir sind dann natürlich auch noch mal einen Ticken schneller, wenn wir das über den Boden rausschicken. Und wenn wir Medikamente bestellen und sie sind lieferbar, das ist ja immer ein großes Thema. Aber wenn sie lieferbar sind, haben wir sie ja nach 3-4 Stunden auch im Haus. Okay. Ne? Mhm. Aber ich glaube, so jüngere Patienten, die sich einfach nur ihre Hausapotheke anlegen wollen oder sag ich mal, ihr Asthma-Spray haben oder sowas, die neigen, glaube ich, schon einfach dazu, dann auch immer mehr im Onlinehandel zu holen.
Genau, es ist ja schon so, wenn es um Hausapotheke geht und nicht verschreibungspflichtige Sachen, erwische ich mich auch, dass ich schon so vielleicht vergleiche, ne, dass ich denke, oh, keine Ahnung, hier kostet Nasenspray nur 2,54 €, in der Apotheke vor Ort irgendwie, weiß ich nicht, 4,97 €, ja gut, dann, ne, bestelle ich es halt mal so. Aber natürlich ist das eigentlich nicht gut. Oder sagen wir mal so, schadet euch das sehr? Oder merkt man da, dass diese Sachen eben schon immer verglichen werden und man dann eben doch da hingeht, wie genauso wie, ich sag mal, man sieht irgendwie ein tolles Paar Schuhe, man checkt online, okay, ist irgendwie 50 € billiger. Dann kann man nicht mehr viel drüber nachdenken. Dann nimmt man eben das Günstigere. So, wenn es jetzt um Euro geht, dann ist man da irgendwie nicht so. Aber merkt ihr das, dass das verglichen wird und dann woanders gekauft wird?
Also es gibt auf jeden Fall Patienten, die extrem preisaffin sind. Mhm. Und man kennt das ja auch selber von eigenen Einkaufsverhalten. Ne? Man selber guckt ja auch. Mhm. Natürlich muss man auch immer ehrlich sein. Man kann einen guten Preis bieten, aber du kannst nie den günstigsten Preis aus dem Internet bieten, wie bei allen anderen Artikeln das auch ist. Das betrifft ja nicht nur Medikamente, sondern auch andere Produkte. Dann kommt natürlich auch ein bisschen dazu, dass die Internetapotheken viele Sachen nicht machen und leisten müssen, die wir halt machen. Also da kriegst du keine Kühlware, da kriegst du keinen Notdienst und all diese Sachen. Ne? Das ist ja auch ein bisschen was wir querfinanzieren. Und wir haben schon, da merken wir das auch, dass Leute in die Apotheke kommen, sich die Beratung bei uns holen und dann am Ende sagen, Mensch, danke für die tolle Beratung und ich gehe jetzt und kaufe im Internet. Ja. Ne? Also und spätestens da merkt man natürlich. Wobei ich die Leute in gewisser Weise eben auch verstehen kann und ich selber eben das Problem auch eher da sehe, wie unsere Vergütung läuft über diese Mischkalkulation. Ja. Ne?
Genau, und ihr seid auch nicht, also ihr könntet jetzt nicht sagen, so pro Beratung nehmen wir einfach so und so viel Euro, keine Ahnung, 5 € pro Beratung, unabhängig vom Rezept. Also wenn jemand kommt und möchte beraten werden, ich meine, egal wo man hingeht und man wird beraten, zahlt man meistens was dafür? Nee, das geht nicht.
Das darf ich nicht.
Die Preise festlegen für dieses Nasenspray, wer macht das? Weil das variiert ja schon krass von Apotheke zu Apotheke, manchmal wie so Spritpreise, denke ich manchmal. Ne? Also,
ja.
So, das finde ich ganz spannend. Also wer denkt sich die aus?
Also du hast bei den Freiverkäuflichen hast du halt die Möglichkeit, die Preise zu kalkulieren. Mhm. Es gibt ja meistens eine unverbindliche Preisempfehlung und von der kannst du halt abweichen. Naja, und da kommt dann das rein Kaufmännische zum Tragen, dass du halt bestimmte Artikel, Schnelldreher oder so günstiger anbietest oder vielleicht hast du sie mal gut eingekauft, vielleicht hast du auch zu viel eingekauft und willst sie nur noch loswerden, damit sie nicht im Lager verfallen. Dann gibt's auch Apotheken, die wirklich dann für ein EK plus Mehrwertsteuer und sonst fast nichts mehr weitergeben. Oder Kampfpreise, wenn du gegenüber einen anderen Apotheker sitzen hast und du möchtest die Leute in deiner Apotheke haben. Also da trifft uns halt wirklich dieser rein
kaufmännische
Teil.
Ne? Schmeißt du dann Angebote auf den Markt sozusagen?
Genau, wir machen auch so Monatsangebote, solche Sachen. Das auf jeden Fall.
Und das machen bei euch dann in Anführungsstrichen die BWLer im Team oder die Kaufleute?
Die Kaufleute, genau. Kaufleute. Aber die müssen das immer sich sozusagen nochmal rückversichern lassen bei mir. Genau, das geht dann nochmal alles über meinen Tisch. Das schaue ich mir nochmal an. Aber die Preisgestaltung, das sind eben die Kaufleute hinten, die das machen. Und die sind auch wirklich wichtig, ne?
Ja, so. Glaube ich.
Und zum Schluss nochmal die Frage tatsächlich, ich weiß, dass du nicht in die Glaskugel gucken kannst, so wie wir alle nicht. Wie ist denn so deine Prognose, was wieder die Engpässe angeht? Also wir hatten jetzt schon Ibuprofen nicht lieferbar. Jetzt habe ich gerade mitbekommen, Salbutamol gibt es wieder nicht auf dem Markt. Wir warten ja alle sehnsüchtig auf Beyfortus. Wir haben jetzt tatsächlich am Freitag eine Packung in die Praxis liefern lassen oder geliefert bekommen von irgendwie, ja, speziell, ja, eine Mutter, die jetzt irgendwie einen Apotheker als Bruder hat, was auch immer. Was denkst du, wie ist da, wie kommen wir über den Winter? Also wir Kinderärzte vor allen Dingen.
Also wir werden ganz massiv Probleme haben wieder. Wieder Lieferengpässe, das bahnt sich jetzt schon an. Das hängt im Moment immer sehr davon ab, ob Wellen sind, ob Krankheitswellen sind, weil, so wie Herr Lauterbach ja sagt, wir haben alles da, haben wir auch, aber wir haben es nur da, solange nicht so viele krank sind mit der gleichen Krankheit. Und wenn dann der erste Schub von Scharlach kommt, sind die Penicilline weg. Und da werden wir, also gerade alles, was so ein bisschen zu erwarten ist, Fieber, Schmerzen und Antibiotika, da werden wir sicherlich Probleme bekommen. Und als Mutter habe ich mir tatsächlich so auch im verschreibungsfreien Bereich, habe ich mir auch schon eine große Hausapotheke hingelegt für meine Kinder und habe sowas jetzt auch zu Hause, ne? Weil das ist ganz plötzlich auch und auch teilweise bei Artikeln, wo man es gar nicht so vorab sehen kann. Also wir hatten jetzt in letzter Zeit immer so viele Probleme mit diesen Augenmedikamenten auch, dass dann Augentropfen.
Gentamicin und sowas,
genau,
ne? Habe ich auch mitbekommen.
War auch plötzlich gar nichts mehr lieferbar. Das ist oft so, also da schauen wir immer bei Apotheke ad hoc oder in irgendwelchen Fachzeitungen. Wir versuchen immer die Presse mitzulesen und dann immer möglichst schnell zu sein. Teilweise, dass wir dann vor 8 immer schon gucken, ob mal wieder was lieferbar ist, wenn mal wieder was auf den Markt geworfen wird. Wenn du es vor 8 bestellst, hast du immer Glück, dass du dann die Apotheke bist, die es bekommt. Aber wir werden auf jeden Fall Lieferengpässe bekommen. Also je nachdem, was für Wellen, Krankheitswellen, wie doll die werden für den Geneva.
Ja. Und eine Frage habe ich noch, Katrin, wahrscheinlich auch, weil mich das wirklich ganz kurz noch interessiert. Ich weiß noch damals, da habe ich noch in der Klinik gearbeitet, hieß es ja auf einmal hier in unserem ländlicheren Bereich, so, die Apotheken können die Notdienste nicht mehr so besetzen wie früher und teilweise sind die Eltern ja wirklich weit gefahren, dann mitten in der Nacht. Wie ist denn das Notdienstsystem bei euch, im Gegensatz jetzt auch zu uns, sage ich mal, ihr seid verpflichtet, wie viel müsst ihr da machen, wie kriegt ihr das vergütet?
Ja, das ist auch tatsächlich, hat sich das geändert. Früher gab es Notdienstringe, da haben sich immer Apotheken zusammengeschlossen und untereinander den Notdienst gleichmäßig verteilt. Das ist dann abgeschafft worden vor einigen Jahren und jetzt wird das einfach im September des Jahres fürs Folgejahr immer von der Apothekerkammer einem zugewiesen, wie man Notdienst zu machen hat. Das wird ausgerechnet über die Kilometer, die einem Patienten zuzumuten sind, zu fahren, aus der Vogelperspektive einfach geguckt, dass jeder innerhalb von so und so viel Kilometern eine Apotheke erreicht. Das ist auch der Grund, dass wenn in Eckernförde keine Apotheke Notdienst hat, ich dann für komplett Eckernförde mit abdecke in Gettorf. Dann dürfen die immer aussuchen, ob sie nach Schleswig fahren oder zu uns kommen. Und die Anzahl an Diensten sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Also eine Stadtapotheke hat vielleicht 10, 11 Notdienste im Jahr zu leisten. Bei uns ist es dann anders. Also das Maximum, was leistbar ist, sind, glaube ich, 40 im Jahr, die einem auferlegt werden. Wir haben pro Apotheke 37, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Pro Apotheke hast du 37?
Pro Apotheke, ja. Also ich habe 70 oder 72 Notdienste im Jahr, die ich machen muss. Normalerweise immer so ungefähr 20, 18 bis 20. Den Rest verteile ich an meine Apotheker. Genau.
Ja. Das und, war sehr viel.
Ja, also wir sind, die Grenze sind 40, also wir als Landapotheke haben wir dann viel mehr Notdienste zu machen.
Ist das lukrativ oder denkt man noch, oh, ich muss es machen und es bringt eigentlich gar nichts? Oder liegt es daran vielleicht, wie viele Leute kommen oder ist es auch egal?
Ja, wenn ein Patient kommt, dann zahlt der 2,50 Euro Notdienstgebühr. Wenn keiner kommt, dann kriegst du nichts. Es gibt seit ein paar Jahren jetzt den Nacht- und Notdienstfonds. Aus dem wird für die Apotheken eine gewisse Pauschale ausgeschüttet.
In die zahlst du aber wahrscheinlich auch ein.
In die zahlt man auch genau. Aber da wird dann ausgeschüttet. Das ist einfach eine Umverteilung, nur dann für die Apotheken, die mehr belastet sind. Nichtsdestotrotz ist es so, auch da verdiene ich nur, wenn ich alle Notdienste selber mache. Sobald ich meine Apotheker ins Boot hole und muss denen 24-Stunden Notdienst bezahlen, ist es reines Minus. Ne? Ja. Aber ich bin, gebe ich auch ehrlich zu, mit 3 Kindern nicht bereit, 72 Dienste im Jahr selber
das geht
zu machen.
Gar nicht.
Das ist ja auf jeden Fall.
Und die sind ja noch Zusatz, ne, zur normalen Arbeit. Das schaffe ich nicht.
Nee. Ja, krass. Ja, zum Abschluss, also wir reden jetzt auch schon fast 50 Minuten.
Oh Gott.
Ich habe hier die Uhr ein bisschen im Blick. Zum Abschluss vielleicht einmal, also ich fand es super, dieses Gespräch, den Austausch, dass man mal gewisse Dinge klarstellt und nicht immer nur gegeneinander meckert, weil letztlich sitzen wir irgendwie alle in einem Boot, denke ich, und haben auch ähnliche Probleme. Und da ist so diese Klarheit, finde ich, total wichtig, um den anderen auch zu verstehen. Vielleicht noch ein paar Sachen oder ein, zwei Dinge, die du sagst, Mensch, das wäre toll, wenn Ärzte das irgendwie umsetzen, sei es auf Rezepten, sei es in der Kommunikation, damit wir da irgendwie was mitnehmen, was wir auch besser machen können künftig.
Also was ich mir generell wünschen würde, aber von beiden Seiten, ist eigentlich so ein bisschen das Verständnis füreinander, dass man nicht immer nur auf einen anderen Teller guckt und sagt, jetzt kriegt der da vielleicht mehr und ich krieg zu wenig, sondern dass man sich auch mal darauf einlässt, sich vielleicht auch das erklären zu lassen, warum was so ist. Wenn ich einen Arzt anrufe, bin ich mal ganz begeistert, wenn der zum Beispiel bereit ist, mir was anderes zu verordnen oder dass einfach klar ist, ich rufe den nicht an, weil ich den jetzt in seinem Job stören möchte oder weil ich jetzt kleinlich bin und dem jetzt irgendwie einen Fehler unter die Nase rühren will, sondern das ist einfach aus der Not geboren, dass wir halt sonst Probleme kriegen, dass wir irgendwie die Medikamente nicht erstattet bekommen oder sowas. Und umgekehrt halt auch, erlebe ich ja auch Kollegen, die sich dann immer aufregen und sagen, ja, die Ärzte können jetzt die Telefonate abrechnen, dies abrechnen, das abrechnen oder so, dringender Fall, schwerer Fall, was können wir nicht? Patient irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde Probleme hat, dann kriegen wir auch nicht mehr dafür. Aber auch da ist es so, da würde ich mich halt auch immer freuen, wenn Arzt und Apotheker einfach einen Schulterschluss machen, ne, weil wir sind beide Leistungserbringer im Gesundheitssystem. Und es ist so, in jeder Weise wird da nur Geld hin und her geschoben, dem einen weggezogen, dem und sowas. Und das wäre einfach toll, weil wir sitzen irgendwie so am Ende der Nahrungskette, wenn Arzt und Apotheker so ein bisschen mehr zusammenarbeiten würden. Auch einfach so als gegen Position eben zu den Krankenkassen und so, dass, wenn das in Zukunft so gehen würde, wäre toll. Also bei den Apothekern ging es vor ein paar Jahren noch nicht mal untereinander. das hat sich,
auch für mich, ja,
hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, weil bei vielen das Wasser bis zum Hals steht. Also neuerdings können wir auch streiken, das konnten wir früher auch nicht. Aber das wäre toll und ich glaube, man könnte eine Menge erreichen. Und das Verständnis, gegenseitige Verständnis, wenn sich das so ein bisschen verbessern würde oder auch so ein bisschen das gegenseitige Interesse, dass man nur nicht immer nur sagt, jetzt der hat was, was ich nicht habe, sondern einfach mal fragt, wie ist das denn, wie wird das bei euch gemacht, dann glaube ich, wären wir schon ein Riesenstück weiter.
Ja, also vielen Dank. Vielleicht haben wir mit dem Podcast auch dazu beigetragen. Ich glaube schon. Ich habe vieles verstanden, was mir vorher überhaupt nicht klar war. Ich habe auch schon immer viel gemeckert, jetzt nicht irgendwie öffentlich, aber ich habe dann eben auch gedacht, wir müssen einfach mal fragen und irgendwie in Austausch gehen und drüber reden. Genau, das haben wir jetzt gemacht und ja,
finde ich auch.
Dank.
Vielen, vielen Dank. Uns, muss ich sagen, hat sehr geholfen, dass die umliegenden Apotheken uns immer einen Fax geschickt haben, welche Antibiotika sie denn vorrätig haben.
Das hat mir im letzten Winter sehr geholfen.
Ja, genau. Also, dann
vielen Dank
fürs Gespräch.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es weiter und wir freuen uns über euer Feedback und Gastvorschläge. Schreibt uns einfach eine Mail an team@gesundheitszone.info oder diskutiert mit im Forum.gesundheitszone.info. Bis nächste Woche.